Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverwaltungsgericht hat seine mit Spannung erwartete Entscheidung über Dieselfahrverbote für bessere Luft vertagt. Ein Urteil soll nun am kommenden Dienstag verkündet werden. Die Beratung über Rechtsfragen habe länger gedauert als geplant, hieß es. Im Kern geht es darum, ob Städte Fahrverbote nach geltendem Recht eigenmächtig verhängen können oder ob es bundeseinheitliche Regelungen geben muss, um Schadstoffgrenzwerte einzuhalten.
Für die Demonstranten vor dem Bundesverwaltungsgericht ist die Sache schon am Morgen klar. Aus ihrer Sicht helfen nur Fahrverbote gegen die schlechte Luft in deutschen Städten. Aber wie Millionen Autofahrer auch, müssen sie sich noch gedulden. Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts kamen heute noch nicht zu einer Entscheidung. Die Klärung der Frage, ob Fahrverbote in besonders belasteten Städten rechtlich zulässig sind, wurde vertagt. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe.
Ich glaube, die Entscheidung ist immer noch offen. Aber das Gericht hat zu erkennen gegeben, dass sie wirklich mit sich kämpfen, dass sie auch noch keine vorgefasste Meinung haben, dass es vor allen Dingen offensichtlich auch verschiedene Fraktionen, verschiedene Meinungen gibt. Das ist der Sache auch angemessen.
Dieselabgase gelten als Hauptverursacher der Stickstoffdioxidbelastung. Hauptverantwortlich dafür sind Diesel-Pkw und Diesel-Lastwagen. Andere Pkw oder Busse tragen nur einen kleinen Teil zur Stickstoffdioxidbelastung bei. Vor den Verwaltungsgerichten in Düsseldorf und Stuttgart hatte die Deutsche Umwelthilfe Recht bekommen. Die Städte müssten auch Fahrverbote in Betracht ziehen. Die seien ohne bundeseinheitliche Regelung aber unzulässig und im Übrigen auch unverhältnismäßig, argumentierte Baden-Württemberg und sieht Chancen für eine Entscheidung gegen generelle Fahrverbote.
Wir fühlen uns in unserer Rechtsauffassung insoweit bestätigt, als es mitnichten damit getan ist, jetzt einfach Schilder aufzustellen und darauf zu hoffen, dass sich die Probleme, die Folgeprobleme dann von selber lösen werden. Ich denke, das ist schon deutlich geworden, dass der Senat die Bereitschaft hat, sich mit vielfältigen Fragen, die heute diskutiert worden sind, sehr, sehr intensiv jetzt in der Beratung zu befassen.
Eine Entscheidung der Leipziger Richter könnte deutschlandweit weitreichende Folgen haben. Denn bundesweit überschreiten rund 70 Kommunen den zulässigen Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. München und Stuttgart führen die Negativliste an. Dort waren die Werte zuletzt fast doppelt so hoch wie erlaubt. Es folgen Köln und Reutlingen. Am kommenden Dienstag will das Bundesverwaltungsgericht seine Entscheidung verkünden.
Zentrale Fragen rund um den Streit über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge beantworten wir auch bei uns im Internet auf tagesschau.de. Im Dieselskandal rücken nun erstmals auch Ex-Vorstände der Volkswagen-Tochter Audi ins Visier der Ermittler. Münchner Staatsanwälte durchsuchten heute die Privatwohnungen und in einem Fall auch das Büro von drei Beschuldigten. Zwei von ihnen sind ehemalige Vorstandsmitglieder. Sie werden verdächtigt, mit dafür gesorgt zu haben, einen wesentlichen Teil der mit manipulierten Dieselmotoren ausgestatteten Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. In der belagerten syrischen Rebellenenklave Ostghouta ist kein Ende der Bombenangriffe in Sicht. Seit dem vergangenen Wochenende liegt das Gebiet bei Damaskus nahezu unter Dauerbeschuss der Regierungstruppen von Präsident Assad. Nach Angaben von Aktivisten wurden allein heute 36 Zivilisten getötet und etwa 200 Bewohner verletzt. Der UN-Sicherheitsrat berät zur Stunde in New York über einen Resolutionsentwurf für eine Feuerpause.
500.000 Tote und ihr handelt immer noch nicht. In großen Lettern beklagten heute Hilfsorganisationen in New York das Versagen des Sicherheitsrates im Syrienkrieg. Drinnen tagen die Botschafter, Sondersitzung zum wiederholten Mal. Seit Wochen wird über einen Waffenstillstand verhandelt, mit dem das Morden wenigstens für 30 Tage unterbrochen werden soll, damit Hilfe zu den eingeschlossenen Menschen gelangen kann.
The UN convoys and evacuation teams are ready to go.
Unsere UN-Konvois, unsere Evakuierungsteams stehen bereit. Hier geht es doch nicht um einen umfassenden Friedensplan. Wir wollen und müssen endlich den Menschen helfen. Besonders dramatisch ist die Lage in dem vom Rebellen kontrollierten Ostghouta nahe Damaskus. Dort starben bei Luftangriffen durch die syrische Regierung in den vergangenen Tagen 400 Zivilisten, darunter viele Kinder. UN-Generalsekretär Guterres spricht von einer Hölle auf Erden. Eine Augenzeugin berichtet. Die Leute hier haben die Hoffnung verloren. Sie sind seelisch am Ende. Das Einzige, was du von ihnen hörst, ist, das war's, wir werden sterben. Die Regierung Russlands, in Syrien Alliierte des Assad-Regimes, lehnt den Vorschlag eines Waffenstillstandes in der vorliegenden Form ab, verlangt Änderungen. Was wir sehen, ist die Propaganda von Gruppen wie den Weißhelmen, die eng mit den Terroristen zusammenarbeiten. Was den Waffenstillstand anbelangt, brauchen wir einen machbaren Vorschlag und keinen Populismus fern der Realität. Zurzeit ist unklar, ob noch heute über die Resolution zum Waffenstillstand abgestimmt wird.
Die Bundesregierung hat sich in scharfer Form zur Lage in Ostghuta geäußert. Kanzlerin Merkel verurteilte die Angriffe heute im Bundestag als Massaker. Zugleich forderte sie von der EU, aber auch von Russland und dem Iran, sich für eine Lösung einzusetzen. Außenminister Gabriel sagte dem Internationalen Roten Kreuz 10 Millionen Euro Soforthilfe zu. Amnesty International hat Hassreden führender Politiker beklagt und für die weltweite Diskriminierung von Minderheiten verantwortlich gemacht. Bei der Vorstellung ihres Jahresberichts in Washington richtete die Menschenrechtsorganisation die Kritik auch an die Adresse von US-Präsident Trump. Dessen Einreiseverbote hätten eine gefährliche Vorbildfunktion für andere Staaten. Amnesty bemängelte zudem vor allem die Situation von Flüchtlingen weltweit und besonders die der Rohingya.
Hunderttausende Rohingya fliehen aus Myanmar. In dem mehrheitlich buddhistischen Land wird die muslimische Minderheit seit Jahrzehnten unterdrückt. Doch seit einigen Monaten geht das Militär in Myanmar mit Gewalt gegen die Rohingya vor. Laut Amnesty International der größte Fall von Menschenrechtsverletzungen im vergangenen Jahr. Weltweit nehme die Diskriminierung von Minderheiten zu. Mitverantwortlich dafür sei die hasserfüllte Rhetorik führender Politiker. Hass und Angst gegen ganze Menschengruppen zu verbreiten, führt nur in eine Richtung. Wenn Staatschefs dies fördern oder ein Auge zudrücken, wird das am Ende schrecklich und buchstäblich tödlich ausgehen. Der Jahresbericht von Amnesty International kritisiert besonders den Umgang mit Rechtsstaat und Meinungsfreiheit in Russland. Auch das Vorgehen der Türkei gegen Kurden wird angeprangert. Außerdem wurden in der Türkei erstmals hochrangige Amnesty-Vertreter inhaftiert. In vielen Ländern sei die Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen zum Alltag geworden. In Europa gelte dies etwa für Ungarn oder Polen. Rückschritte in Menschenrechtsfragen beobachtet die Organisation auch in den USA. Als Beispiel werden etwa die von Präsident Trump verhängten Einreiseverbote gegen Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern genannt. Für die Vorstellung des Jahresberichtes hat Amnesty International sehr bewusst Washington ausgewählt. Präsident Trump propagiere, so der Bericht wörtlich, eine albtraumhafte Vision einer von Angst und Hass verblendeten Gesellschaft. Dies könne eine gefährliche Signalwirkung für andere Regierungen auf der ganzen Welt haben.
US-Präsident Trump hat rund eine Woche nach dem Angriff auf eine Schule in Parkland einen umstrittenen Vorschlag gemacht. Bei einem Treffen mit Angehörigen der Opfer und Überlebenden anderer Amokläufe plädierte er für eine Bewaffnung von Lehrern. Nach dem Angriff von Parkland mit 17 Toten hatten Schüler landesweit für ein schärferes Waffenrecht demonstriert.
Schützt uns, nicht eure Waffen, fordern Amerikas Schüler. Sie tragen ihre Wut vors Weiße Haus. Drinnen trifft der Präsident ausgewählte Angehörige erschossener Schulkinder und Überlebende von Amokläufen. Mein bester Freund wurde im Klassenzimmer getötet. Ich kann nicht begreifen, warum man hier einfach in einen Laden gehen und eine Kriegswaffe kaufen kann. Trump ist auf unbequeme Fragen vorbereitet. Auf seinem Merkzettel steht, ich höre euch. Der Mutter eines in Newtown erschossenen Sechsjährigen reicht das nicht. Ich flehe Sie an, denken Sie an Ihre eigenen Kinder. Sie wollen nicht in meiner Haut stecken, keiner will das. Aber Sie haben die Möglichkeit, etwas zu bewegen und Leben zu retten. Vergeuden Sie diese Chance bitte nicht. Nicht alle im Raum wollen Einschränkungen des Rechts auf Waffenbesitz. Manche fordern nun, die Schulen aufzurüsten. Trump gefällt das. 5 bis 8 Minuten dauert es, bis die Polizei da ist. Dann ist der Amoklauf meist vorbei. Wenn man einen Lehrer hätte, der mit Waffen umzugehen weiß, könnte der so einen Angriff viel schneller beenden. Das ist Wasser auf die Mühlen der NRA. Amerikas einflussreiche Waffenlobby weist jede Mitverantwortung für Schießereien und Schulmassaker von sich und prangert ihre Kritiker an. Ihre Lösung ist, euch allen eure Freiheit zu nehmen. Sie wollen unter den Teppich kehren, das Versagen, die Schulen zu schützen, das Versagen von Psychiatrien und FBI, das Versagen der Familie. Der Präsident steht unter Druck. Amerikas Schülern hat er besseren Schutz versprochen. Das Recht auf Waffenbesitz will er jedoch nicht antasten. Die NRA unterstützte Trumps Wahlkampf mit Millionen. Trump hatte der Waffenlobby danach wörtlich geschworen: Ich werde euch niemals enttäuschen.
An mehreren deutschen Orten ist heute an den Tod der Geschwister Scholl vor 75 Jahren erinnert worden. Hans und Sophie Scholl waren am 22. Februar 1943 vom NS-Volksgerichtshof abgeurteilt und am selben Tag in München hingerichtet worden. Sie waren die bekanntesten Mitglieder der Weißen Rose. Die Widerstandsgruppe hatte Flugblätter verteilt, in denen sie zum Kampf gegen die Nazi-Herrschaft aufrief.
Weiße Rosen aus Papier mit Zitaten der Flugblätter. Sie verteilen Schülerinnen und Schüler in Ulm. So erinnern sie an den 75. Jahrestag der Hinrichtung der Geschwister Scholl und ihres Mitstreiters Christoph Probst. Hans und Sophie Scholl sind in Ulm aufgewachsen. Mit einem Gottesdienst im Ulmer Münster wurde ihrer gedacht. Die Geschwister Scholl, die wohl bekanntesten Mitglieder der Weißen Rose, stehen heute stellvertretend für den deutschen Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime. Am 18. Februar 1943 verteilen Hans und Sophie Scholl Flugblätter in der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Dabei ertappt sie der Hausmeister, sie werden an die Gestapo ausgeliefert. Nur 4 Tage später, am 22. Februar, werden die Geschwister Scholl und Christoph Probst hingerichtet. Noch im selben Jahr töten die Nazis auch die Weiße Rose-Aktivisten Alexander Schmorell, Willi Graf und Kurt Huber. Sie alle sterben unter dem Fallbeil in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. Heute, bei der Gedenkfeier auf dem Gelände der JVA, sind auch Angehörige der Ermordeten dabei. Studierende lesen aus den Flugblättern der Weißen Rose.
Das berührt mich, ja. Ich finde es gut, dass die aus den Flugblättern noch Lehren für sich rausholen. Zum Beispiel zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit.
Das Erbe der Weißen Rose mit zahlreichen Veranstaltungen wird in diesem Jahr daran erinnert.
Die katholische Kirche will Ehepartner unterschiedlicher Konfessionen künftig gemeinsam am Abendmahl teilnehmen lassen, allerdings in Einzelfällen. Die Entscheidung werde vor Ort in den Gemeinden getroffen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Marx zum Abschluss der Frühjahrsversammlung in Ingolstadt. An den Abendmahlfeiern dürfen bislang in der Regel keine Protestanten teilnehmen. Die evangelische Kirche in Deutschland begrüßte den Beschluss und sprach von einem weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Ökumene. 3 Tage vor dem Ende der Wettkämpfe in Pyeongchang hat das deutsche Team bereits jetzt mehr Olympiasiege errungen als je zuvor bei Winterspielen. Auch heute gab es wieder Gold im Mannschaftswettbewerb der nordischen Kombination. Die Biathlonstaffel der Damen kam dagegen nur auf den 8. Platz.
Nicht einmal dieser kleine Stolperer kann Deutschlands Kombinierer vom historischen Olympiasieg abhalten. Johannes Rützek läuft den Vorsprung von knapp einer Minute souverän ins Ziel. Die schwarz-rot-goldene Party auf dem Höhepunkt.
Es war unglaublich bewegender Moment, weil ich konnte es auch nur genießen, weil meine 3 Kollegen vorher mir wirklich so einen genialen Vorsprung mitgegeben haben.
Schon nach dem Springen. Die DSV-Kombinierer auf Platz 2 mit perfekter Ausgangslage für die Loipe. Auftaktläufer Vinzenz Geiger übernimmt nach gut 3 Kilometern die Führung, die Rützek wenig später heimläuft. 3. Wettkampf, 3. Gold. Die DSV-Athleten krönen sich zu den Königen der Kombinierer. Ziemlich daneben gegangen ist die Biathlon-Staffel für die deutschen Frauen. Zu viele Patzer beim Schießen, zu viele Strafrunden. Selbst Schlussläuferin Laura Dahlmeier nicht fehlerfrei. Ein enttäuschender 8. Platz für Team Deutschland, das den Weißrussinnen bei der Goldparty zuschauen muss.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. Februar.
Auch morgen sorgt Hochdruckeinfluss verbreitet für Sonnenschein. Das Mittelmeertief bringt dem Süden Deutschlands aber immer noch Wolken. Dort sowie in Ostseenähe rieselt heute Nacht etwas Schnee, sonst meist sternenklar und morgen verbreitet sonnig. Im Süden und Norden weiterhin Wolken, etwas Schneegriesel fällt aber vor allem im Süden. Dazu weht ein unangenehm kalter und lebhafter Nordostwind. Auf den nordfriesischen Inseln heute Nacht um 0, im Erzgebirge bis minus 12 Grad. An der oberen Donau morgen bis minus 3, am Niederrhein bis plus 5 Grad. Am Samstag ändert sich wenig, der eisige Nordostwind legt allerdings noch etwas zu. Am Sonntag im Norden und in Alpennähe stellenweise Schnee, sonst verbreitet sonnig, aber insgesamt kälter. Am Montag überall Dauerfrost und die Sonne scheint dann vor allem in den mittleren Landesteilen.
Karin Mioska hat um 22.30 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Die Hölle auf Erden. UN debattiert die verzweifelte Lage in Ghouta. Und mit dem Bus gegen den Brexit. Wie britische EU-Befürworter das Ruder noch rumreißen wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.